Geek Inspires. Heute mit Gregor, Marcel und mir, Merit. Diesmal zur Microsoft Build Recap Session. Moin Jungs, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Wir haben wieder mal einen Podcast.
Yeah.
Und moin, moin. Dem Zuhörer ist aufgefallen,
es fehlt jemand.
Und das liegt nicht am Urlaub, weil man kann aus dem Urlaub teilnehmen, beweist uns gerade der Gregor.
Ja, genau. Ich sitze im schönen, Oberaudorf mit meinen Lieblingsmenschen hier quasi und habe mir eine, zwei Stunden sogar gegönnt oder habe sie sogar frei bekommen von Thomas Nadine und meiner Frau. Und hoffe, dass mein Kind jetzt durchschläft.
wir drücken die Daumen. Ansonsten ist ja auch nicht schlimm. Das macht es ja nur menschlich, wenn im Hintergrund mal der eine oder andere Ton zu hören ist. Ja, und ansonsten haben wir Marcel noch da. Marcel, wo bist du gerade? Auch im Urlaub?
Nee, ich bin natürlich nicht im Urlaub. Ich bin zu Hause im tiefen Keller, wie man sieht. Im Man Cave. Aber das kann ich nicht korrekt gendern. Dann ist das eigentlich das Arbeitszimmer meiner Frau, was ich aber ungefähr seit 2 Jahren
okkupiere.
Ich habe den Putz am Kopf, ja. Oder so, ne?
Genau. Sehr schön.
Ja, ein bisschen dunkel.
Ja, das ist alles gut. Das ist ja der Vorteil an einem Podcast, die Leute müssen nicht ertragen, wie wir aussehen. Die müssen es nur hören.
Oh, dabei habe ich mir extra so ein schönes Bild-T-Shirt hier angeguckt.
Oh, es ist ein Traum. Seht ihr? Wahnsinn. Ich habe extra eine Hose an, interessiert aber auch keinen. Ja, ansonsten ist uns leider der Thomas abhanden gekommen. Der hat, wie formulieren wir das jetzt höflich, Besseres zu tun?
So schien es mir. So richtig, was er Besseres zu tun hat, weiß ich nicht, aber naja, wir sind ja zu zweit, deswegen ich vertrete ihn heute mal.
Ja, das ist okay. Du kannst ja ab und zu mit abwechselnder Stimme sprechen, dann fühlt es sich auch an, als wärt ihr zu zweit da.
Ja. Ey, diese ganzen HRD-Themen, die mache ich doch mit links.
Ja, ich bin dann aber gespannt, wenn du mir erklärst, wie dieser macOS Key Repeat Dings, was er da diese Woche in seinem Blog gepostet hat. Alter Schwede, also der Thomas ist da auch immer krass unterwegs mit den Themen.
Das sind wie Bücher, die Dinger. Das ist echt krass.
Ja, die Blogs sind eher Bücher, ne? Aber er schreibt ja darüber über Anmelden, Abmelden, Cookie löschen, oder habe ich das falsch verstanden? Mann, wenn er das hört.
Das ist das Problem, er ist nicht da, er kann sich nicht wehren. Da muss er jetzt durch. Gut, Jungs, was wir eigentlich machen wollen, wir wollten ein bisschen über die Build sprechen. Bevor wir über die inhaltliche Build sprechen, sprechen wir doch mal über die Build. Die Build war wieder mal virtuell.
Ja, leider.
Wir warten ja immer noch drauf auf irgendwann mal so richtige, echte In-Person-Events. Mal gucken, wie lange das noch so auf sich warten lässt. Mhm. Und wie habt ihr die Build erlebt? Habt ihr zugeschaut? Habt ihr hinterher geschaut? Habt ihr Book of News gelesen? Marcel, wie war es bei dir?
Ja, ich habe natürlich das Book of News vorher gelesen. Wir haben das Glück, dass wir schon mal so Auszüge bekommen, um vorbereitet zu sein. Habe ich sehr genossen. Ich war bei der Build dann partiell live mit dabei, zu bestimmten Tracks, die ich mir rausgesucht habe, und hat eigentlich ganz, ganz gut Spaß gemacht. Bisschen Bob the Builder-Style. Und wollte aber meistens freuen, sind tatsächlich nachher die Sachen, die so angeteasert wurden, dann mal selbst zu probieren, selbst einzutauchen und zu gucken, wie es jetzt anfühlt. Also mehr, wie heißt es so schön, Fleisch an den Knochen zu bekommen. Wie, Gregor?
Ja, also ich muss sagen, ich fand die Planung ja für uns Deutsche etwas unglücklich, weil es ja mitten auf den Feiertag lief, was natürlich dazu führte, ich habe ab Donnerstag im Urlaub verbracht. Von daher konnte ich Dienstag, Mittwoch teilnehmen, aber auch nur partiell, weil ich halt noch ein paar Urlaubsvorbereitungen neben der ganzen Abarbeiten der Arbeitsmails, wo wir jetzt ja am besten wiederkommen und nicht noch irgendwie offene Themen haben. Deswegen war es noch ein bisschen länger, aber ich habe auf jeden Fall Dienstag die Keynote angesehen und ein paar einzelne Tracks. War jetzt aber auch nicht mega überrascht über die verschiedenen Themen. Es waren halt typische Announcements, viel was von Public Preview auf GA gewechselt ist, wobei ich manchmal den Unterschied, ich finde ja, man nutzt ja quasi beides so ein bisschen hin und her. Also von daher habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gesehen, aber es war auf jeden Fall nett, es begleiten zu können. Trotzdem hoffe ich mal irgendwann, dass es mal wieder live in Person stattfinden wird.
Sehr schön. Ja, ich war tatsächlich auch betroffen von dieser Feiertagsproblematik. Wir hatten ja hier eine kleine Familienfeier mit gerade mal 60 Gästen. Von daher habe ich es dann irgendwie auch durch Vorbereitungsarbeiten und so weiter eher geschafft, dann hinterher mal in die Announcements zu gucken, die Blogartikel, die den ganzen Tag so online gingen. Die Keynote habe ich mir noch angeschaut, aber auch nachträglich. Und ich muss ja tatsächlich sagen, für mich so ein bisschen enttäuschend, eine riesige Bild, also eine riesige, muss man jetzt auch wieder relativieren, aber eine Bild, die Entwicklerkonferenz vorm Herrn. Wo war eigentlich das Entwicklerzeug? Also irgendwie mir fehlten so Dinge wie .NET, Visual Studio, so, also dieses Hardcore, was ja. Marcel gerne anfasst, so dieses Gelumpe. Ja, aber da war ganz viel Low-Code, No-Code, Teams,
Power-Plattform,
so ein bisschen Baby-Code. Also nicht böse gemeint, aber diese Weichspüler-Themen, irgendwie eigentlich erwarte ich von der Bild so Hardcore-Coding und bam, wir haben jetzt .NET Core, kannst du jetzt auch auf dem Raspberry Pi ohne Strom betreiben oder sowas. Das hätte ich geil gefunden. Ne? Weiß ich nicht, was war da euer Eindruck so von den Themen grundsätzlich, Gregor?
Ja, wie gesagt, also wenn es war ja nichts Überraschendes bei, und das muss ich auch sagen, das finde ich, ist so ein bisschen das, was ich schade finde, dass der Fokus der Konferenzen so ein bisschen verloren geht. Ne? Also du kannst ja nicht mehr so quasi sagen, eine Bild ist wirklich die Entwicklerkonferenz und es dreht sich eher primär um die Entwicklersachen und die Ignite ist mehr so Infrastruktur oder die IT-Professional und es dreht sich um alle, sondern eigentlich durch die Cloud auch, könnte man sagen, sind immer alle Themen auf allen Konferenzen auch vertreten. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil man merkt ja schon, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viel gibt, was ja auch einfach nachvollziehbar ist. Du kannst ja nicht jedes halbe Jahr immer extrem Neuerungen und was auch immer beibringen, sondern manchmal macht es ja auch Sinn, sinnvolle Erweiterungen zu bringen. Deswegen, genau, also richtig Entwicklerthemen habe ich eigentlich auch im Book of News vermisst, muss ich echt sagen. Also ich gibt ja so 2-3 Seiten oder mehrere Seiten über verschiedene Themen. Entwicklerthemen habe ich quasi nur in Randnotizen mitgenommen. Es gab eigentlich ganz viel zu Azure-Plattformen in verschiedenen Services, zu Container und keine Ahnung. Und dann gab es so ein bisschen Microsoft 365, aber Power-Plattform war unter Microsoft 365 untergliedert, was ich schon komisch fand, dass es nicht mal eigenständig irgendwie aufgegleist war. Und dann halt eben, gerade Coding, auch Visual Studio Code Online nochmal, den Editor vielleicht auch nochmal zu promoten oder was auch immer, das habe ich schon etwas vermisst.
Ja, das ist schon richtig. Und vor allem war es ja auch interessant, wir hatten es ja vorhin in der Vorbereitung schon so ein bisschen, dass jetzt dann doch auch das ein oder andere Announcement, was eigentlich bildwürdig gewesen wäre, jetzt eher eine Woche später nochmal separat kommt. Das ist auch ein bisschen dubios.
Genau, dieses ganze Thema um Entra, obwohl da könnte Thomas wahrscheinlich noch viel besser was zu sehen, zu sagen, aber es scheint ja genau einfach eher das CloudNox-Thema nochmal zu sein. Aber das hätte ich zum Beispiel, wenn, dann auch eher auf einer Bild gesehen und nicht eine Woche später irgendwie als Einzel-Announcement über den Tech-Community-Blog fand ich das auch wieder interessant, genau. Warum, ob es nicht fertig geworden ist, rechtzeitig oder so, fand ich interessant auf jeden Fall.
Blöd, war die Grafik noch nicht fertig, konnten wir nicht in die Bild packen. Dumm gelaufen.
Wer weiß es.
Marcel, was war dein, vielleicht so mal aus Highlight-Sicht gesprochen, irgendwas, wo du sagst, das fandst du gut auf der Bild? Das hat dich mitgenommen so ein bisschen?
Ja, das hat mich so mitgenommen, also so ein Stückchen mitgenommen hat mich das Thema Azure Container Apps. Da ich ja doch viel mache auf App-Service-Basis, sei es Webjobs oder auch gerne die Kombination Webjobs und Web-App, um eine Anwendung in Azure zu bauen, habe ich dann eigentlich schon lange auf meiner Liste, mich mehr mit Containern zu beschäftigen. Und das ist jetzt nochmal ein guter Punkt, wo ich sage, dass also jetzt besonders und jetzt auch bald eben dann mit Azure Container Apps, dass man da nochmal anders mit seiner Anwendung deployen kann. Also das habe ich mir mit auf die Liste gesetzt als To-Do.
Das kann ich auch bestätigen, weil wir hatten ja im März, glaube ich, war es noch ein Meetup mit Thorsten Hans. Und Thorsten Hans ist quasi einer derjenigen, die sich hier seit, weiß nicht, ewig Zeiten schon, also quasi seit dem ersten Private Preview mit den Container-Apps beschäftigen. Und der war schon, also hat auch echt coole Sachen damit gezeigt, auch was damit mittlerweile möglich ist, gerade diesen Serverless-Ansatz, den du durch Container-Apps hast. Und war auch Feuer und Flamme und hoffte auch, dass die Bild halt eben dazu beiträgt, dass der Service jetzt doch nochmal ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen bekommt und noch ein bisschen nutzbarer wird, weil in der Preview war es, gab es schon so die ein oder andere Limitierung, aber da war auch schon ganz begeistert, genau, und hat sehr der Bild entgegengefiebert.
Ich übernehme an der Stelle mal die Rolle des Kritikers an der Geschichte. Ihr kennt das ja von mir, ich bin ja immer der meckert. Ich finde Container-App super, ich finde das ganz spannend. Ich persönlich habe nur die Befürchtung, dass das wieder ein Schritt zur Vereinfachung ist, der dazu führt, dass die Leute gar nicht mehr drüber nachdenken, was da eigentlich drunter läuft. Wir hatten das, ne, wenn wer die Geek-Sprech-Folgen so ein bisschen hört, wir hatten ja vor kurzem das Thema Kubernetes Security mit dem Nico zusammen, wo er halt auch sagte, vergiss erstmal Kubernetes, lern erstmal Container. Und so sehe ich das ein bisschen bei vielen Themen. Ne? Also das wird jetzt immer sehr einfach gemacht. Das war schon damals bei diesen Azure Container Instances. Ne? Da fing das ja schon so an. Du musst ja eigentlich gar keinen Kopf mehr machen. Lass einfach laufen. Geht schon irgendwie, passt schon irgendwie. Jetzt kommen wir so mit Azure Container Apps, die es ja auch nochmal abstrahieren. Und eben so ein bisschen die Befürchtung, dass gerade neue Generationen, die vielleicht heute noch gar nichts mit Containern machen, die jetzt da reinkommen, die sehen das, die werden natürlich das nehmen, weil es total einfach ist und very low-hanging fruit. Aber drüber nachzudenken, was da unten drunter läuft und was für Implikationen das hat aus Netzwerksicht, aus Security-Sicht und dass so ein Container halt blöderweise trotzdem immer noch ein Container ist und auch in dem Container ich Fehler machen kann. Ne? Also ich weiß aber nicht, ob wir die Leute langsam davon wegführen, drüber nachzudenken, was eigentlich die Grundlage der Technologie ist, die wir hier benutzen. Deswegen finde ich die Container-Apps als solches ganz geil. Ich fände es nur gut, wenn man vorher was lernen muss, bevor man sie benutzen darf. Vielleicht ist das so die richtige Begründung.
Ja, wahrscheinlich muss man das aber trotzdem noch, damit man so auch, damit nachher was rauskommt und man auch was anfangen kann.
Ich denke, am Ende gebe ich dir völlig recht. Normalerweise, ich glaube, der Mehrwert ist, der erschließt sich auch, glaube ich, für die eher besser, die es mit Container überhaupt schon arbeiten, um zu sehen, was mit Container-Apps möglich ist. Es ist natürlich aber der Ansatz, natürlich Leute einfacher heranzuführen an Container-Apps. Aber ich bin auch der Meinung, es hilft natürlich deutlich mehr, gerade bei Troubleshooting oder auch Anwendungsabsicherung und ähnliches halt, wenn du auch Grundlagen weißt, wie funktionieren Container denn grundsätzlich. Deswegen, ja, ich finde es schwierig, auf jeden Fall.
Jetzt haben natürlich die großen SharePoint-News gefehlt, Gregor, aber trotzdem irgendein Thema, was dich begeistert hat.
Ich mag euch auch. Aber ich kann schon echt sagen, also es gibt ja ganz viel zu Migration, fand ich ja überraschend. Azure Migration kam ja ganz viel auch, Hyper-V, Agentless und so weiter, was ich auch ganz cool fand, dass da in der Hinsicht auch nochmal was passiert. Auch die Integration mit Mover zum Beispiel. Was ich zum Beispiel völlig interessant finde, ist, dass dieses ganze Thema File-Server-Migration irgendwie tot ist. Also auch, wie kriege ich einen File-Server zu SharePoint? Oder wie kriege ich überhaupt einen File-Server abgelöst? Also nicht nur, also technisch, vor allen Dingen auch überhaupt, dass das irgendwie so, entweder die Tools sind irgendwie alle fertig entwickelt, werden nicht mal weiterentwickelt, aber promotet werden sie auch nicht. Und dabei kenne ich ja, wie ihr wahrscheinlich auch noch, tausende Kunden, die immer noch File-Server einsetzen und dabei etliche Lizenzen für Microsoft 365 und SharePoint Speicherplatz ausgeben, aber trotzdem nicht wissen, wie sie kriegen sie ihren File-Server abgelöst nach SharePoint. Fand interessant, dass einfach SharePoint sowieso keine Erwähnung gefunden hat. File-Server wahrscheinlich einfach, weil sie zu alt sind, auch nicht, aber auch gerade diese Brückentechnologie einfach auch seit 2 Jahren kein Thema, also gerade meine Herzthemen gar nicht mehr berücksichtigt werden.
Aber wie ist es denn mit dem Migrate, um App-Services zu analysieren und in die Cloud zu zaubern? Das war, glaube ich, neu, ne? Das sagte ich vorher noch nicht, ne?
Genau, das ist ganz neu, das fand ich auch ganz cool, genau. Das ist ja eines der Sachen, die darum, übrigens, genau, das ist eigentlich das einzige Announcement, was ich im Nebensatz zu ASP.NET gefunden habe, dass du jetzt mit Azure Migrate quasi bestehende ASP.NET Apps im Assessment aufnehmen kannst und der dir dann vorschlagen kann, auf welche Basis kann er die in Azure bereitstellen. Also so viel zu Coding, eigentlich gar nichts mit Coding, sondern einfach nur eine Migrationssache. Aber immerhin ist ASP.NET ist in dem News auch mit vorgekommen. Aber ja, in der Tat, ich fand das ganz spannend, weil das ist ja auch noch so eine der letzten Bastionen, die wir immer noch vielfach im Unternehmen haben, die ganzen ASP.NET-End-Geschichten einfach.
Aber zeigt halt auch ganz klar diesen Trend, ne? Also bringen die Sachen in die Cloud. Also, wenn man sich das anguckt, das wird ja, wieder bin bei dem Thema, viel auf diese Vereinfachung gesetzt. Ne? Gibt den Leuten Tools an die Hand, womit sie schnell ihre Anwendung assessen können, migrieren können, SQL Assessment, Hyper-V Assessment, da hast du jetzt keinen großen Impact mehr durch das Agentless. Also das wird schon eigentlich dadurch auch immer attraktiver, die Sachen erstmal in die Cloud zu bringen. Und dann schauen wir im nächsten Schritt dann mal um das Thema Modernisierung und was dann sonst noch da so kommt.
Was ich noch ganz interessant fand zum Azure Migration war, dass du jetzt deine Migrationsprozesse stoppen und wieder starten kannst. Fand ich auch ganz spannend, dass das jetzt als eine der Neuerungen mit integriert wurde.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch ganz cool. Was ich noch spannend fand, so in den Ankündigungen, sind die, jetzt muss ich überlegen, ob ich das Wording richtig hinbekomme, Landing Zone Accelerators. Gab es ja in mehreren Bereichen dieses Thema Azure Landing Zone Accelerator. Das eine war für Azure Arc Enabled Servers. Es gab noch einen im Data-Bereich. So was ich ganz cool finde, ist, dass halt, man kennt ja das Cloud Adoption Framework und da ist ganz viel geschrieben und da gibt es auch irgendwelche GitHub-Repos und Aber dass man da jetzt tatsächlich eben auch auf die Umsetzbarkeit nochmal deutlich mehr Wert legt und schaut, dass genau. die Automatisierung da ist und dass das wirklich tatsächlich nutzbar wird. Das fand ich ganz cool.
Für Azure App Service war es genau, war es auch mit drin.
App Service, das ist das.
Genau. Ja. Aber das fand ich auch ganz spannend, dass du jetzt einfach immer mehr von diesem Cloud Adoption Framework und Referenzarchitekturen jetzt halt auch für die einzelnen Services siehst und dass du dir da einfach dann nochmal dran hast oder nochmal Inspiration holen kannst von wegen, wie fange ich denn an, sowas auch zu designen einfach. Ne? Nicht mehr von Scratch anfangen, sondern halt einfach auch mal bestehende Blaupausen zu nutzen.
Ganz spannendes Thema. Gab es aus meiner Sicht so in dieser AI-Welt. Und zwar kann man da also auch wieder ein bisschen geteilter Meinung drüber sein, aber es gibt diesen Azure Machine Learning oder dieses Azure Machine Learning Responsible AI Dashboard. Marcel grinst schon, ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann euch sagen, es ist so. Man kann da tatsächlich geteilter Meinung drüber sein. Grundsätzlich ist aber ja diese Ethik in der AI ist ja ein großes Thema und wie fair ist eine AI und auf welcher Basis hat denn eigentlich eine AI tatsächlich ihre Entscheidung getroffen? Und diese Idee hinter diesem Responsible AI Dashboard ist eben genau das anzugucken. Also ne, auf welchen Daten, auf welcher Fairness basiert das Ganze? Was sind so die Kausalketten, die dazu geführt haben, dass bestimmte Entscheidungen getroffen wurden? Um dann eben auszuwerten, ist das gerecht, ist das ungerecht, ist das ethisch korrekt, ist das ethisch ungerecht? Jetzt sagte Marcel vorhin so ein bisschen, naja, das verweichlicht ja aber eigentlich eine AI auch, wenn ich dann zu sehr gucke, ob die jetzt gerade, sag mal ganz böse, ob die gerade einen guten Tag hat oder ob nicht. Weiß nicht, was ist so, Marcel, du grinst ja, immer.
Aber das ist schon unwahrscheinlich wichtig, ne? Weil wir leben ja in einer wertegeprägten Gesellschaft und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du ein Produkt baust, basierend auf einer AI und du es eben nicht vorher rausbekommst mit dieser Methoden, ob die AI nachher eben, ich sag mal, da, wo sie nachher Anwendung findet, im Leben der Menschen draußen, aus Versehen, das ist ja nicht absichtlich, aber unfair ist, ne? Weil das kommt ja bei den Menschen, wo es nachher schlecht läuft. Ich habe gestern noch ein ganz interessanter Bericht im Fernsehen, dass teilweise, was waren das, Fotoautomaten nicht auslösten, wenn dunkelhäutige Menschen ja. drin waren. Was das bei denen bewirkt, das ist schon dramatisch und führt natürlich zu einer absoluten Ablehnung gegen so einen Dienst, einen Service basierend auf einer AI. Und da finde ich schon sehr gut, wenn man es einfach vorher, bevor man in Produktion mit so einem System gehen kann, zumindest grob absichern oder einen Eindruck davon bekommen kann, wird das nachher angenommen werden oder gibt es genau diese Probleme?
Ja, ich finde es auch tatsächlich wichtig, weil, na, wie gesagt, das Ding ist ja auch, je nachdem, wer das entwickelt, ne, wir haben ja, wenn du mir überlegst, du hast ein diverses Entwicklerteam in verschiedenen Ländern, hast ja ganz verschiedene Grundeinstellungen zu bestimmten Themen und so wirst du so eine AI natürlich auch oder ein Machine Learning Modell natürlich auch immer influenzen, weil du dein Modell immer weiter in eine Richtung schiebst, die für dich ethisch korrekt ist oder die für dich falsch ist. Meine AI würde zum Beispiel erkennen, dass jedes Mal, wenn einer Karneval sagt, sagt die AI Map ist falsch, das heißt Fasching.
Ey, mach mal auf jetzt mal, ja? Genau. Ich springe als AI mal dabei, ja?
Ja, ja, mach mal. Wir können einen AI-Fight machen.
Wir können das Ganze noch aufbauen. Wir können ja der AI-Bewertungs-AI beibringen, dass auch Kölsch als Bier akzeptiert wird.
Da freuen sich Düsseldorf auf jeden
Fall. Was noch spannend war, Meta. Und zwar, dass Facebook Meta in einer Bildkonferenz als Announcement vorkommt. Fand ich ein bisschen spannend, dass man da die so auch ein bisschen highlightet. Meta hat sich dazu entschieden, Azure als Plattform für ihre AI-Entwicklung zu nehmen. Die wollen da irgendwie einen Cluster bauen mit 5400 GPUs, was ich irgendwie ziemlich brutal finde, nennen wir es höflich. Und wollen da eben ihre Modelle drauf entwickeln, AI-Research nutzen und vor allem halt diese PyTorch-Geschichte für Azure zusammen mit Microsoft weiterentwickeln. Das war ja auch noch ein ganz spannendes Thema.
Das stimmt. Vor allem interessant auch einfach, wie doch die Grenzen da zwischen den einzelnen Unternehmen da auch einfach fließend sind, muss man ja auch sagen.
Ja, das ist richtig. Ja,
das hat schon was. Ne?
Marcel, definitiv. Was gab es noch für Schönes auf deiner Seite?
Ja, was gab es noch Schönes? Ne? Was ich auch immer so schon auf meiner To-Do-Liste oder möchte ich mir mal unbedingt anschauen, Liste steht, ist das Thema tatsächlich Teams und zwar in Teams selber. Wie kann ich dort Applikationen integrieren, Teams-basierte Apps erstellen? Das fände ich ganz nett, weil man damit auch Infrastructure Steuerung mit schön in Teams integrieren könnte. Und da gab es ein Announcement zu, was ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen möchte im Nachhinein. Das nannte sich dann Teams Toolkit for Visual Studio Code, ist nun auch GA. Mhm. Und im Preview für Visual Studio selbst. Also das würde ich mir mal anschauen, inwiefern mir das es leichter macht, in Teams oder Teams-basierte Apps zu erstellen.
Ich ahne, da bahnt sich ein Hydra-Teams-Plugin an, ne?
Ja, auf Kubernetes.
Vielleicht das oder the next, da habe ich jetzt fast gesagt, the next thing ist genug.
Marcells nächste Spielwiese, das wäre auch mal ein lustiger Name für eine App.
Ich würde sagen, vielleicht sollten wir dazu mal einen Podcast machen hier.
Gregor, gab es für dich noch irgendwas Schönes?
Nee, ich fand die ganzen Datenbankthemen, da muss ich doch sagen,
jetzt los, komm, auch das Datenbankthemen.
Man sieht ja auch immer wieder bei den ganzen Migrationsprozessen, dass, was packst du an den SQL-Server? Und der ist ja mindestens genauso alt wie die ganzen Windows-Server-Sachen.
Packt man und, nicht an, den lässt man on-premises stehen und bewegt nur die Daten, nur die Anwendung in die Cloud.
Kannst du mal versuchen, ne? Genau, und was ich, das Preview zu SQL-Server 2022, da lasse ich jetzt mal außen vor, dass das jetzt raus ist. Ihr seid Helden hier.
Was? Für den Podcast, die gerade zuhören, es gibt noch so einen Side-Chat, der hier nebenbei während der Aufzeichnung läuft. Der ist auch sehr amüsant. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so ein Behind-the-Scenes für so einen Podcast machen.
Definitiv.
So, Gregor, jetzt erzähl doch endlich mal über Daten. Was ist denn da nur los?
Ja, ich versuche das mal. Ne? Also einerseits natürlich SQL Server 2022 wäre jetzt gar nicht so die Neuerung, aber natürlich ist der ja angekündigt worden, weil er sich jetzt mit in die Cloud integriert, komplett. Du kannst deine Datenbanken quasi nach dem Willen von Microsoft jetzt on-prem haben oder du kannst sie einfach live nach Azure verschieben oder du kannst sie natürlich mit Synapse, der Datenplattform überhaupt in Azure mittlerweile, wo ja eigentlich nur alle Datenplattformen, die so Datenanalysediensten unter dem neuen Namen nach Synapse zusammengekommen sind, jetzt sich integrieren lassen. Was ich ganz spannend noch in dem Zuge war, natürlich, es gibt noch endliche Updates. Cosmos DB hat irgendwie neue Updates gekriegt. Die Azure SQL Database hat neue Features gekriegt. Synapse hat ein paar neue Features gekriegt. Es gibt ein neues MySQL Service Business Tier irgendwie, die aktuell verfügbar ist. Aber was ich ja ganz interessant fand, war, dass die SQL Managed Instance umgebaut wurde. Und zwar, da gibt es ja diese zwei Tiers, wie ich eben schon erwähnt hatte, diese General Purposes und Business Critical, und dass die Business Critical jetzt mit Azure Arc quasi verbundelt wurde. Jetzt sieht man wieder, was ich immer so schön sage bei Microsoft, die machen viel Miracolix, sprich, wir schmeißen alles in einen Topf und dann kommt ein neuer Service bei raus. Und jetzt ist halt die Business Critical mit Azure Arc verbunden, und im Hintergrund hat man die ganze Basis auf Kubernetes geändert. Quasi der SQL-Server läuft gar nicht mehr klassisch auf einer VM, wie man das eigentlich gewohnt ist und weswegen es auch immer so lange gedauert hat, wenn man eine Managed Instance ausgerollt hat, sondern sie läuft jetzt halt eben auf dem Kubernetes-Service. Und damit kannst du sie jetzt quasi multi-regional, multi-cloud und was auch immer verschieben durch Azure Arc, also multi-regional durch Kubernetes und multi-cloud-mäßig durch Azure Arc. Das fand ich noch ganz spannend, was man da in dem Bereich nochmal getan hat, dass man das nochmal so angeht, hätte ich nicht mit gerechnet. Genau. Mhm. Das waren so meine Highlights in dem Bereich
noch. Ich habe mich ja letzten Freitag noch belehren lassen von Manfred, dass tatsächlich das Thema Single Node Azure Stack HCI ein spannendes Thema ist.
Das habe ich auch gedacht, das ist eigentlich dein Thema, genau.
Ich komme immer irgendwie in den ganzen Themen so als Kritiker rüber. Für mich war das halt so ein Single Node, ja, schön, freut euch drüber. Ne? So, wo bleibt die Redundanz, Freunde? Aber Manfred hat mich dann, wer das nochmal nachschauen will, gerne einfach auf dem Geekschau-YouTube-Kanal einfach mal gucken, da gibt es die aktuelle Folge. Da bin ich nochmal korrigiert und sagte, naja, es gibt doch aber viele Kunden, die haben in den Branch-Offices irgendwie so diesen einen Server stehen, wo so ein bisschen Domäne draufläuft und ein bisschen, was weiß ich, Warenwirtschaft und ein bisschen File-Server. Und die kannst du halt Stand heute nicht so richtig in dieses ganze Management mit aufnehmen. Und da jetzt ein Azure Stack HCI Single Node hinzustellen, ist natürlich attraktiv, weil dann hast du die ganzen Azure-Integrationen, du kannst die ganzen Backup-Features nativ mit nutzen, du hast diese Abrechnungsmöglichkeit und brauchst halt nicht diese riesige Infrastruktur für zwei oder mehr Knoten und so weiter. Von daher auch da eigentlich ein ganz spannendes Thema.
Ich muss sagen, ich fand es echt charmant, gerade für SMBs muss ich echt sagen, finde ich es auch sehr charmant. Ich kenne aktuell noch nicht weiter beschäftigt, wie die Preisstruktur da auch ist in dem Bereich, das würde mich nochmal interessieren, aber im Prinzip muss ich schon sagen, also gerade ich habe ja so einige SMBs, die ich auch in dem Bereich betreue, finde ich das super charmant, weil dann kannst du den ganzen Bums quasi halt auch mit in die Azure-Welt
formuliert.
Ja, gefällt mir.
Ein Traum. Es gab im Bereich, wie heißt es denn? Ich bin so wie bei Communities, aber das falsche Wort, Learn, hier Trainings und Gedöns.
Ich habe schon gewartet, ob du das noch ankündigst, genau.
Ja, da gab es tatsächlich also zwei oder drei Ankündigungen mit den Cloud Learn Games und was weiß ich, Exam Readiness Zone und tralalala. Diese Zertifikat-Renewals kennt man ja nun mittlerweile schon. Aber es gibt tatsächlich auch noch so ein paar erweiterte Zertifizierung. Ne? Ich fand ganz spannend dieses Thema Cyber Security Architect Expert.
Wow. Ich warte drauf, ob ich sie gestanden habe.
Ja, ich mache jeden Preview mit.
Ja, Gregor ist bei allem dabei. Gregor ist bei allem dabei.
Batch Collector.
Also auch den Exchange Online Support Engineer Specialty Exam gemacht.
Nein, ganz so verrückt war ich dann doch nicht.
Okay, aber auch da wird
dann nichts mit SharePoint. Hätte ich überlegt.
Ja, aber das ist tatsächlich ja schon zu erkennen. Ne? Also, dass da ein Fokus drauf gelegt wird, dass die Leute Möglichkeiten haben, sich zu bilden, das auch, ja, wenn du dir anguckst, heute die Certification Renewals kostenlos zu machen. Super. Das war das früher ein Krampf, ne? Mit brauchst eine Zertifizierung und dann kostet die 99 Euro oder 150 oder je nachdem. Und dann musst du irgendwann in der Firma erstmal eine Freigabe oder Kosten einreichen, hin und her. Und heute gehst du da einfach lustig hin und sagst, zack, zack, weiter fertigstellen. Zumal ich sagen muss, ich musste jetzt gerade selbst ein paar Zertifizierungen renewen. In der ersten Runde, wo man das machen konnte, habe ich ja gedacht, was ist das für eine Pillepalle? Also die Fragen waren ja sowas von banal. Alter Verwalter, ich hatte jetzt die Woche eine, da habe ich ganz schön mit Ohren geschlackert bei den Fragen.
Das ist ganz unterschiedlich, oder? Zwischen einzelnen Zertifizierungsprüfungen würdest du manche denken, die Zertifizierung sind total schwer. Da denkst du, die Fragen sind ganz schwer. Da dachtest du, Fragen, okay. Und dann denkst du wiederum, auch die Zertifizierung war ja ganz einfach. Oder ist es auch von dem Niveau her relativ einfach, eigentlich auf einem einfachen Level eingehoben? Da denkst du, wo kommen die Fragen auf einmal her?
Mhm. Ja, das
interessant fand ich auch, wenn du mal manche ein paar Fragen googelst, wie häufig diese Fragen in den Microsoft-Dokumentations- und QA-Sessions oder QA-Foren diskutiert werden, finde ich immer total mega. Da weißt du auch schon, dass der ganze Fragenkatalog sowieso online steht.
Ja. Ja, aber ich glaube, deswegen wird da auch relativ häufig aktualisiert, ne? Um da die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten.
Die wichtigste Neuigkeit habt ihr scheinbar noch nicht verkündet.
Jetzt kommt's, los.
Das ganze MCP-Plattform, diese ganze Plattform quasi, also wo du auf mcp.microsoft.com gehst und dann deine Zertifikate siehst.
Diese 1780er Website, meinst du?
Genau, das wird komplett abgelöst und da ist ein Learn integriert.
Naja, das hat sie ja schon angedeutet.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Ich finde es bisher erstmal gut, weil ich fand es immer total nervig. Du musstest dann ja gucken, welchen Anbieter du ausgewählt hast. Da waren ja zwischenzeitlich mal zwei drin. Da wusstest du gar nicht, was jetzt Person oder nicht.
Lass mal da.
Das wird jetzt alles, fällt quasi weg. Und es wird nativ in das Learn-Plattform mit integriert. Das heißt, du siehst in Learn-Plattform deine Zertifikatstatus, deine Ergebnisberichte. Du kannst direkt dein Renewal machen. Du musst nicht über Seite springen zur nächsten Seite, springen zur nächsten Seite, springen zur nächsten Seite, bis du irgendwie mal einen Termin gemacht hast oder halt im Renewal bist oder was auch immer. Weil bisher ist es ja jetzt auch so, wenn du darauf gehst, wirst du dann, wenn du ein Renewal machst, wieder zur Microsoft Learn Plattform weitergeleitet. Wofür macht man den Quatsch? Und das scheinen sie jetzt wirklich, ich glaube sogar bis Ende Juni wollen sie das komplett integrieren, dass du jetzt eine Plattform hast, was ja mal sinnvoll wäre und nicht noch 10 verschiedene Plattformen, sondern eine Plattform, wo du zentral deine ganzen Zertifikate, deine Renewals, deine Zertifikatstermine und was auch oder deine Zertifizierungstermine verwalten kannst.
Mhm. Sehr schön. Ja, weil man hat es ja auch gemerkt, dass sich an der MCP-Plattform hat sich ja irgendwie in den letzten 10 Jahren nichts geändert, oder?
Ja, oder länger.
Mhm. Ja, die wurde mal gebaut, die ist noch gut. Das ist wie das Enterprise-Portal. Ne? Das ist
oder wie das MVP-Portal, ne? Aber ich will ja nichts sagen.
Das ist noch vorm Renewal, Gregor. Wir sind noch vorm Renewal.
Gregor, das ist das Wahnsinn. Schmeiß raus.
Ah, sehr schön. Gab es sonst noch Themen, die wichtig sind? Also es gibt noch ganz viel, glaube ich. Guckt mal ins Book of News. Aber von euch noch irgendwelche Themen, die wichtig sind?
Nein, also ich es gab schon das eine oder andere, wie gerade das Loop oder halt eben zu Microsoft 365, aber auch da muss ich sagen, hat mich noch nicht so richtig was vom Hocker gehauen. Allerdings muss ich sagen, ich habe es auch noch nicht komplett durchdrungen. Also geradezu so Teams finde ich auch immer sehr interessant, aber da fand ich jetzt nichts mega spannend. Es waren halt die sinnvollen Erweiterungen, zumindest die ich gesehen habe. Vielleicht kommt von dem Andreas Pickern da nochmal was, der ist ja da auch mal sehr aktiv. Aber ich habe jetzt in der Tat noch nicht so wahnsinnig viel Neues vernommen. Genau, sonst muss ich echt sagen, also fand ich es überschaubar.
Okay, Marcel,
das bei dir noch was? Hatten wir ja schon erwähnt, ne? Dieses komplette Identity Access Management, was Thomas ja, was ich ein bisschen komisch finde, dass das halt so ja wieder nebenbei läuft. Das finde ich zum Beispiel auch schade, dass das halt nicht ein Key Play, ein Keynote oder irgendwie ein großer Bestandteil der Bild einfach gewesen wäre, weil das hätte ich gerade diese Cloud Knox Integration, finde ich, wäre durchaus nochmal eine Session wert gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Marcel, noch irgendwas vergessen?
Nee, wurde alles erwähnt, was ich auch
sagen wollte. Siehst du denn das HVD-Thema aus?
Bitte?
HVD-Thema, Entschuldigung.
HVD gab es nichts, oder?
Komplett frei, war davon unabhängig. Hätte ich auch nicht vermutet dort drin. Allerdings hätte ich auch Azure Stack HCI auch da nicht drin vermutet.
Das stimmt. Das ist gut. Wir sind letzte Woche tatsächlich noch in der Hybrid-Show gefragt worden, gab es denn irgendwas zu Quantum Computing? Weil, erinnert euch an die Ignite, wo das Keynote-Thema war, wo man irgendwie so dachte, bam, die nächsten Jahre wären Quantum-Jahre und seitdem ist es irgendwie totenstill und es gab absolut nichts auf der Bild. Also selbst wenn du dir den kompletten Session-Katalog durchsuchst, gibt es, glaube ich, eine einzige Session, wo Quantum irgendwie drinsteht, weil es halt so eine Art Plattform-Übersichtsding ist.
Ja, ein Quantum-Trost, ne?
Quantum-Trost, ja, da gab es tatsächlich irgendwie nichts Besonderes. Ich fand tatsächlich noch zwei Sachen ganz spannend aus dem Azure-Infrastruktur-Umfeld, nämlich, dass Microsoft und F5 zusammen Nginx auf Azure bringen.
Absolut,
dass das jetzt in Marketplace kommt, weil das, wenn du das bei Kunden hattest, das war ja immer so ein Gefrickel da auf die VM und konfigurieren und bah. Und das jetzt als Marketplace-Image einfach zu haben und nutzen zu können, finde ich ganz cool. Und Dynatrace-Integration. Weil das habe ich tatsächlich bei einigen Kunden, die da im Sicherheitsumfeld halt heute Dynatrace einsetzen, das mit Azure zu verbinden, war immer so irgendwie so ein großes Fragezeichen und kamen auch Kunden zu mir, die sagten, ja, mache ich jetzt in der Cloud noch Dynatrace oder nicht? Oder ne, ist das irgendwie sinnvoll oder wie koppel ich das? Und jetzt haben sich halt Microsoft und Dynatrace zusammengepackt und launchen halt einfach mal Dynatrace for Azure. Damit beantwortet sich die Frage dann relativ schnell, nämlich, dass das geht und dass es einfach nativ da ist. Das fand ich ganz gut.
Also gerade die Nginx fand ich wirklich spannend.
Ja, so soll das sein. Da sind wir mal gespannt. Es steht ja hoffentlich irgendwann dieses Jahr mal noch eine Ignite an. Also man hört ja Gerüchte über eine Ignite. Angeblich soll eine Ignite eventuell auch wieder in Person stattfinden. Aber wie gesagt,
oder vielleicht jetzt Ignite the Tour oder was auch immer.
Mal gucken, also bis jetzt, ne, mehr als Gerüchte sind es ja alles noch nicht, aber warten wir mal ab. Jetzt kommt ja als nächstes noch wie heißt sie denn? Die Partnerkonferenz.
Inspire.
Ja, ich war gerade bei Insider.
Aber das war falsch. Da war ich immer in Las Vegas die letzten Jahre. Das fand ich so super cool.
Ja, du kannst trotzdem nach Las Vegas fliegen und dir dort den Livestream angucken. Das kannst du tun.
Ja, kriege ich wahrscheinlich nicht durch. Aber das habe ich immer sehr genossen, den Mix, ne, aus, also bei der Konferenz, aus den Leute sehen vor Ort, das schöne, warme Wetter.
Ja. Hey, das finde ich auch ein bisschen schade, aber ja, da wird es mit Sicherheit noch mal ein paar Sachen geben. Also es gibt ja vor allem gerade für die Partner unter euch, die da irgendwie gerade zuhören, ne, es wird ja ein paar Änderungen geben zum Ende des Jahres im Partnerprogramm. Aus dem MPN wird das Cloud-Partner-Programm und da werden dann die Benefits und so ein bisschen geändert und die Anforderungen für die Kompetenzlevel, die es ja dann nicht mehr gibt und so weiter. Also ich vermute mal, dass da zur Inspire auch nochmal ein bisschen Klarheit geschaffen wird. Ja. Weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, da gibt es ja gerade einen riesen Shitstorm Richtung Microsoft in dem Umfeld. Da gibt es eine offene Petition, die sich gegen diese Änderungen stellen, weil die Änderung genau zwei Partnersegmente ganz massiv benachteiligt, nämlich kleine Partner, die sehr gezielt mit bestimmten Kunden zusammenarbeiten und große Partner, die nur in Enterprise-Accounts unterwegs sind. Weil du in fast allen Zielen heute für diese Solution Designations oder wie die Dinger dann heißen, hast du Wachstumsziele drin. Du musst zum Beispiel für Dynamics 15 Neukunden pro Jahr machen. Und das ist natürlich als kleiner Partner quasi unmöglich. Wenn du jetzt sagst, ich habe irgendwie 10, 20 Consultants und wir sind Dynamics-Experten, wer addet denn da schon mal eben fix 15 Kunden im Jahr? Das ist irgendwie Quatsch. Und für die großen Enterprise-Kunden, ne, wo du wirklich über 10 Jahresverträge und Millionenverträge sprichst, da machst du auch keine 10, 15 im Jahr von, sondern vielleicht 2, 3. Und da haben sich wohl, ich habe das die Woche irgendwie im Insider-Magazin gelesen, haben sich Partner aus, glaube ich, aus Australien hat das gestartet. Die haben dann eine Petition gestartet, Microsoft aufgefordert, das quasi zurückzurollen und neu zu überdenken. Sehr diverse Stimmen. Also es gibt natürlich Partner, die lieben das, gerade die ganzen transaktiven Partner, also die, die halt high transacting sind, die machen da ganz viel. Und oder finden das ganz toll, sagen wir es mal so. Und es gibt natürlich Partner, die sich da entsprechend dagegen stemmen. Von daher, da bin ich mal gespannt, was da auf der Inspire auf uns zukommt zu dem Thema.
Aber es gibt ja ein Jahr Karenz, da muss man dazu sagen. Ne? Was ich ja schon weiß, ist, du kannst auch noch dann, wenn es soweit ist, einmal noch das alte Modell anwenden. Darfst zwar dann nicht mehr damit werben, aber ich bin auch davon überzeugt, da wird sich noch was ändern.
Ja, das ist richtig. Und falls der Gregor mit uns reden will, der ist auf Mute, der hat es aber scheinbar noch nicht gemerkt.
Sehr gut, danke. Ich wollte nur sagen, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich finde es schade, es ist mal wieder angekündigt worden, jetzt geht's wieder los, anstatt dass man es vielleicht mal einfach gemeinsam mit den Partnern auch diskutiert hat, ob das sinnvoll ist, weil wie gesagt, gerade dieses ganze KPI-Geraffel und aktuell finde ich es auch so, wenn du an der einen Flanke mehr machst, verlierst du von der anderen Flanke, ob das dem KPI-Gedanken und dem Partner-Gedanken wirklich zuträglich ist, finde ich fragwürdig. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass also gerade mit der Inspires und wenn man dann mit dem Partner vielleicht auch mal mehr wieder live in Kontakt kommt, dass sich da nochmal was ändern wird.
Wir schauen mal. Aber das sind ja nicht die einzigen Konferenzen. Also Microsoft ist ja nicht der einzige Laden, der Konferenzen macht. Nein, sondern Gott sei Dank fangen ja die In-Person-Konferenzen auch bei uns in Europa wieder an. Ja. Yeah! So, da stehen demnächst so ein paar coole Sachen an. Aber auch hier aus der Runde, ne? Gregor, Cloud Identity Summit.
Oh ja, mega, ich freue mich schon so riesig. Ey. Der erste, nachdem wir den jetzt 2020 gestartet hatten und natürlich als In-Person-Variante gedacht haben und dann kam irgendwas anderes dazwischen, ich weiß schon gar nicht mehr was. Und dann haben wir irgendwie 2 Jahre gewartet und jetzt dieses Jahr endlich 22.09. als Live, ja, In-Person-Variante geplant, direkt in der, im Herzen von Bonn, da wo auch das Azure Bonn Meetup quasi ist, kommt der Cloud Identity Summit endlich mal vor Ort. Wir haben schon, der CFP läuft noch aktuell, ich glaube bis 16. Juni. Unter identitysummit.cloud könnt ihr mal nachschauen. Die kostenfreien Tickets könnt ihr ab Ende Juni buchen, wenn wir auch das Programm ankündigen. Und ich kann schon mal sagen, da sind wirklich einige coole Sprecher dabei und einige coole Sessions, wo ich mich schon sogar mega freue und noch gar nicht weiß, wie kann ich die Konferenz organisieren, gleichzeitig noch in der einen oder anderen Session sitzen. Aber Erik, ich glaube, du hast ja das gleiche Problem, soweit ich weiß.
Ich habe tatsächlich ein bisschen das gleiche Problem. Ich bin noch ein bisschen früher dran, bei uns am 8. September in wunderschönen Erfurt in Thüringen.
Und ich habe gehört, ich darf dabei sein.
Ja, habe ich auch gehört. Die Experts Live Germany, auch so ein Projekt, was Carsten und ich, Manfred ist auch dabei, ja, wollte ich gleich noch sagen, aber Carsten und ich eigentlich schon vor Corona mal angefangen haben zu planen für 2020. Gott sei Dank dann nicht bis zu Ende geplant haben, weil da hätten wir uns 2020 ziemlich in die Nesseln gesetzt. Jetzt aber tatsächlich einfach durchziehen. Next Press Live, also wirklich eine deutschsprachige Konferenz. Das ist nämlich aufgefallen, dass sehr viele Konferenzen jetzt irgendwie dem Englischen zugewandt sind, weil man ja alles online macht und alles digital und so weiter. Wir aber schon merken, dass gerade in Deutschland doch der ein oder andere sich auch freut über eine deutschsprachige Konferenz. Deswegen deutschsprachige Konferenz, so, hauptsächlich so IT-Pro-Themen. Es wird ein bisschen On-Prem- und Hybrid-Themen geben. Es wird natürlich auch Cloud-Themen geben. Die ersten Sprecher sind angekündigt. Gregor wird dabei sein. Der Manfred ist dabei. Der Jan Kappen ist dabei. Und der Thomas, der heute nicht dabei ist. Muss ich mir nochmal überlegen, ob er den vielleicht auch wieder... Nein, Quatsch. Ja, also damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar. Und ja, bei uns auch bis Mitte Juni noch Zeit, Sessions einzureichen. Und dann gibt's die finale Speaker-Liste und auch die finale Session-Liste. Und bis Ende Juni gibt es auch noch vergünstigte Early Bird Tickets. Also, wer da Lust drauf hat, dann Attacke. Ja, once again etwas im Chat. Es ist ein Traum, Marcel. Es ist ein Traum. Mit dir Podcast aufzeichnen ist wunderschön. Aber es gibt ja nicht erst im Herbst Veranstaltungen, sondern Gregor sehe ich zum Beispiel jetzt Ende Juni auf der Experts Live in Österreich.
So mega, oder?
Ja, yeah, freue ich mich schon drauf. Und danach bin ich zum Beispiel noch auf der Azure Lowlands in Utrecht.
Oh, da durfte ich nicht hin.
Ja, die haben sich, weißt du, Qualität von Quantität.
Marcel, aber du bist doch jetzt mit Thomas unterwegs.
Marcel, du bist auch unterwegs, ja?
Ja, genau. Nächste Woche geht's auf nach Glasgow zur Scottish Summit. Genau, Thomas und ich werden da sein. Und Thomas und ich sind, und vielleicht ihr auch, das weiß ich noch gar nicht, in Luzern zur Workplace Ninjas
Summit. Nee. Ja!
Da bin ich.
Ja, nicht. Ich bin auch dabei.
Ah, cool.
Ja, ich war total begeistert auch. Habe ich gestern, glaube ich, gekriegt, das Announcement, ja. Wow, super. Aber damit ist der September jetzt auch dicht, ehrlich gesagt, weil jetzt bin ich quasi, hoffentlich hört zu Hause keiner zu, ich darf zu Hause noch gar nicht sagen, ich muss das jetzt mal gucken, das ist wirklich nicht krass, der September ist quasi völlig ausgebucht.
Ich bin da eventuell, hust, nicht da. Ja, ich darf ja sogar noch ein Stückchen weiter weg, ich darf im August nach Redmond zur Tech Mentor, freue ich mich schon riesig drauf.
Ich habe schon gedacht, das wäre der MVP-Summit, Marcel.
Nee, ist es leider nicht. Ich glaube, privat für mich. Nee, aber findet Tech Mentor statt. Ziemlich cooles Event. Gibt es im Moment auch noch Rabatt. Also falls jemand tatsächlich ein Budget und auch ein Reisebudget hat und sagt, er will mal Deep Dive Sessions, das ist nämlich tatsächlich mal eine Konferenz mit sehr langen Sessions von 75 Minuten. Ne, wir haben ja heute viele Sessions mit 40, 45, 50 Minuten oder so. Dort sind wirklich so Deep Dive Sessions von 75 Minuten Länge. Ganz spannend, eine komplette Woche mit Pre-Workshops und After-Workshops und Abendveranstaltungen und Tüdeltüt. Freue ich mich.
Da fällt mir noch einer ein. Cloudland. Und zwar findet die im Phantasialand in Brühl statt und über 3 Tage. Und ich habe jetzt mal mir die Konferenz und die Keynotes und so angeguckt und war echt überrascht, weil es ist echt viel Cloud-Sachen und auch AWS, Google vertreten. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ich darf da auch eine Session beitragen. Und vor allem 3 Tage Phantasialand fand ich jetzt auch nicht so ganz schlimm.
Kann man mit leben, ne? Ja. Ja, sehr schön. Also ihr merkt schon, es wird ein spannendes Jahr. Ja, wie gesagt, vielleicht reiht sich irgendwo dort noch eine Ignite ein. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst nächstes Jahr im Frühjahr. Wir werden es sehen.
Oh, jetzt überleg mal, die kommt im September.
Das wäre schwierig. Aber das glaube ich nicht, weil dann hätten sie ein bisschen wenig Vorlauf für die Ankündigung. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja gut, Freunde. Ich glaube, damit sind wir wieder mal am Ende. Es hat mir besonders viel Spaß gemacht, wie immer. Marcel, vielen Dank.
Der war auch super dabei.
Danke dir, danke euch.
Es war ein Fest, wie immer.
Gregor,
auch im Urlaub, einen schönen.
Genau, back to Urlaub. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal bei Geek Inspires.
Tschüss.